Ja, guten Morgen. Ich freue mich total, dass ich heute zu euch sprechen kann. Wir haben ja heute den letzten Sonntag vor dem ersten Adventssonntag. Das ist immer der Ewigkeitssonntag oder auch Totensonntag genannt. Der Tag ist in den evangelischen Kirchen ja ein Gedenktag für die Verstorbenen. Und auch unter uns denken bestimmt viele an die Verstorbenen, gehen vielleicht auch zum Grab. Hoffentlich in guter Erinnerung und vielleicht gibt es auch die eine oder andere Geschichte. Ja, und vielleicht kommt da auch bei uns der Gedanke auf, ja, wie geht es Ihnen eigentlich jetzt? Geht es Ihnen gut? Und vielleicht denken wir dann auch über unser Leben nach. Wir alle wissen, wir leben nicht ewig. Jeder muss einmal sterben. Und was ist dann? Was passiert mit mir dann? Als Christen glauben wir an ein Leben nach dem Tod. Aber kann ich mich darauf verlassen, dass ich gerettet bin? Ist Gott für mich? Was ist, wenn ja, ihm mein Schicksal nicht so wichtig ist oder wenn er mich sogar ablehnt? Ich erinnere mich noch an das Kinderlied gerade eben, der Text, ich bin sicher bei dir. Glauben wir das? Glauben wir das wirklich? Oder die Frage wird noch brennender und noch existenzieller. Was ist, wenn da nichts mehr kommt? Was ist dann mit mir? Was ist mit meinen Hoffnungen und meinem Glauben? Wir sehen die Welt, was in ihr passiert und wissen, da ist nicht alles in Ordnung. Und fragen uns vielleicht, wo ist da eigentlich Gott? Und die Angst kriecht vielleicht in uns hoch und so ganz langsam und zerstörerisch. Ich habe euch jetzt ein Video mitgebracht, wo diese brennende Frage gestellt ist. Wo ist Gott? Geh mal auf die Seite.
Wo bist du? Kannst du mir nicht sagen, wo du bist? Denn ehrlich gesagt, manchmal sehe ich dich nicht. Ich wach schon mal am Morgen auf und bin mir nicht mal sicher, ob und wenn ja was ich überhaupt noch glaub. Wo bist du? Nenn mich Schwätzer oder Ketzer, aber ich frag mich oft in meinem Leben. Ist es so, dass Gebete wirklich was bewegen oder bleiben die Worte an der Zimmerdecke kleben wie Spinnweben? Wo bist du? Und während ich nachdenkend dasitz, erreicht mich die Nachricht, dass ein Freund nicht mehr da ist. Panik, als klar ist, dass das real ist und wie soll ich akzeptieren, dass sowas dein Plan ist? Sie sagen Unfall. Manche Schicksal, andere Fügung, einige Zufall. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wo bist du? Ganz im Ernst, lässt du dich blicken im Schmerz oder überlässt du uns einfach uns selbst? Wo bist du? Hast du den ersten Menschen gefragt, als dieser die Entscheidung traf, nicht zu hören auf deinen Rat und Warnungen mit Füßen trat? Und vielleicht habe ich kein Recht zu fragen. Auch keinen Grund, mich zu beklagen, aber wenn du mich fragst, darf ich dann auch dich fragen, wo bist du? Und warum gibst du auf warum nie eine Antwort? Ich fand dort, wo sie mir Antwort versprachen, nur Schubladen. Vollgestopft mit Phrasen und weiteren Fragen, die allesamt die Sehnsucht und das Echo von wo bist du in sich tragen. Ich schalte den Fernseher an, um abzuschalten und muss so denken. Wo bist du an geschlossenen Grenzen, wo Menschen vor Kämpfen fliehen und in Wellen der Ablehnung ertrinken? Hochwasserpegel, Höchststand weltweit durch Tsunamis unserer Gleichgültigkeit. Du sagst, du bist der gute Hirte. Bist du dann da in Krisenherden und Kriegsgebieten? Wo bist du zwischen Granaten und Landminen und in dem Land mit Minen, in denen Kinderhände unseren Luxus garantieren? Wo bist du? Und ich ertappe mich dabei zu fragen, wie es die Psalmisten hinbekamen. Nach verselangem Klagen am Ende deinen Namen groß zu machen. Zu dir aufzuschauen und was übrig bleibt, ist dann Vertrauen. Irgendwie und ich frag mich wie.
Ganz schön hartes Brot, ne? Wo bist du, Gott? Ich habe heute dieses Thema genommen, weil mir das in letzter Zeit einfach ganz wichtig geworden ist. Wie gehen wir mit Zweifeln um? Und ja, ich möchte eigentlich Mut machen, dass wir offen sprechen über das, was in uns ist, was uns vielleicht quält, was uns aber im Grunde vielleicht nicht trauen, wirklich auszusprechen. Zweifel ist so ein bisschen wie ja, ein Bruder von Angst. Angst, das betrifft auch uns Christen. Klar, wir würden gerne immer positiv durchs Leben gehen, alles ist super und toll, keine Sorgen. Wir sehen das vielleicht bei anderen Christen und denken, Mann, bei dem scheint alles so super gut zu laufen. Hat so eine positive Ausstrahlung, ein unglaubliches Gottvertrauen. Der hat es gut, so hätte ich es auch gerne. Aber wie sieht dann die Wirklichkeit aus? Und wir sehen das dann vielleicht in den Nachrichten, wie auch gerade eben gesagt wurde in dem Video. Wenn wir die schauen, dann erschrecken wir, was da wieder alles Furchtbares passiert ist. Wo sind wieder überall unschuldige Menschen ums Leben gekommen? Und dann denken wir vielleicht, es gibt einfach keine Gerechtigkeit auf dieser Welt. Oder die nächste Entlassungswelle in der Firma, so wie jetzt bei Siemens, steht vielleicht an. Wie wird es mir ergehen? Oder ja, Menschen in meiner Umgebung oder auch ich selber bekomme eine schlimme Diagnose. Wo ist da Gott? Und die Angst steigt einfach hoch. Situationen, in denen wir Angst haben können, da gibt es ganz viele. Und manchmal ist es ja auch durchaus berechtigt. Ist ja eine gute Sache, dass wir dieses Gefühl Angst auch haben und die uns ja letztlich warnt, tu dieses und jenes nicht, weil es vielleicht nicht gut ist, lege nicht die Hand auf die Herdplatte, weil das könnte sehr schmerzhaft sein. Aber oft ist die Angst einfach so da und wir können sie nicht wirklich kontrollieren. Ich selber kenne das auch. Nur ein kleines Beispiel. Ich bin mal nachts aufgewacht und hatte Schmerzen irgendwo so hier, nicht wirklich schlimm, aber so ein bisschen im Unterbauch. Und hatte mal gehört, da ist irgendwo der Blinddarm. Ja. Und wenn der entzündet ist, dann kann das natürlich ganz schnell lebensgefährlich werden. Und ich habe dann das mir irgendwie eingebildet, dass ich das hätte und habe kein Auge mehr zugetan. Zum Glück war ja dann nichts, aber das sind so diese Sachen. Ja. Und ich glaube, ziemlich viele von uns, eigentlich alle, glaube ich, finden Angst nicht wirklich witzig. Und meistens ist es auch nicht sinnvoll, sondern engt uns einfach nur ein. Denn so dieses, also Angst und Lebensfreude passt nicht wirklich zusammen, oder? Angst und einen klaren Kopf bewahren, auch das, denke ich, geht nicht. Angst blockiert einfach und lähmt. Und Jesus sagt in der Bibel immer wieder und immer wieder, habt keine Angst, sorgt euch nicht, sagt er ständig. Aber leider ist die Angst einfach da. Ja. Und Jesus sagt auch in Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Aber in der Welt habt ihr Angst. Und Zweifel ist auch eine Form der Angst. Zweifel ist ein Stückchen weit die Angst, dass Gott nicht existiert. Und an diese Angst müssen wir einfach rangehen, sonst werden wir keine Glaubenserfahrung mit Jesus machen. Denn wenn wir seine Wege gehen wollen, das fordert einfach Risiko. Das fordert Vertrauen. Und wir müssen womöglich vorangehen, ohne zu wissen, wo es hingeht, wohin uns die Reise führt. Und das funktioniert einfach nicht mit Angst. Wenn wir von Glaubenserfahrungen sprechen, dann vielleicht solche Erlebnisse, die die ersten Christen hatten, ja. Und unser Predigttext heute steht in Lukas 24. Und das ist eigentlich ein Bibeltext, der eher zu Ostern passt. Aber ich finde, er passt auch sehr gut zum heutigen Thema. Er handelt von Jesu Auferstehung und wie die Jünger darauf reagierten. Aber vor allen Dingen handelt dieser Bericht davon, wie Jesus mit Menschen umgeht, die Zweifel haben, die vielleicht unsicher sind, die voller Angst und Hoffnungslosigkeit sind. Kurz die Vorgeschichte dazu, bevor wir in den Text einsteigen. Also Lukas 24 ist ziemlich lang, ich nehme da immer nur ein paar Teile draus. Die ersten Christen haben also Zeichen und Wunder erlebt, als Jesus da war. Und Jesus war eben wahrhaftig bei ihnen. Sie haben also wirklich mit eigenen Augen gesehen, was er alles getan hat. Und das war wirklich gewaltig. Aber sie haben etwas erlebt, was mit ihrem Bild von Jesus nicht zusammenpasst. Jesus stirbt am Kreuz. Und der Jesus, von dem sie dachten, das sei ihr König. Er würde sie erretten und ja, die ewige Herrschaft aufbauen. Tod. elendiglich am Kreuz gestorben. Wie kann das sein? Also Jesus war tot, war gestorben und mit ihm starben für die Jünger auch alle Träume, die Hoffnungen und letztlich ein Stück weit auch ja, der Glaube seiner Jünger. So, und die Leute und mit ihnen die Jünger, die haben sich also versteckt, tauchen unter, pure Angst und Verzweiflung. War das alles nix? Ist jetzt alles vorbei? Ja, und dann sind die einige Frauen zum Grab gegangen und wollen sich um Jesu Leichnam kümmern und der Leichnam ist nicht mehr da. Und die Engel erzählen ihnen, dass Jesus auferstanden ist, wie schon vor langer Zeit vorhergesagt. Und dann kommt dieser Text, den ihr jetzt da seht. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 und allen anderen Jüngern. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter und die anderen Frauen mit ihnen. Die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Also die rennen also begeistert nach Hause und erzählen die Geschichte von der Auferstehung gleich den Jüngern. Und wie reagieren die? Für die ist die Geschichte komplett unsinnig, komplett albern. Glauben ihnen kein Wort. Ja, aber wie kann denn das sein? Wieso glauben die das nicht? Das hat ihnen Jesus doch schon x-mal vorher alles erzählt, dass das passieren wird. Leute, ich werde sterben, aber ich werde nach 3 Tagen wiederkommen. Auferstehen, hat er ihnen ganz klar gesagt. Und trotzdem glauben die kein Wort. Ist das zu fassen? Die haben wirklich tiefe Zweifel durch ein Erlebnis, das sie so nicht erwartet haben. So das Fundament, auf dem letztlich alles aufgebaut ist, das wackelt komplett bei ihnen. Und dann geht die Geschichte weiter. Und siehe, 2 von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. So, die Jünger haben also Zweifel, und zwar ganz heftige. Und Jesus kümmert sich darum, aber nicht so, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Also, wir hätten gerne jetzt ein Riesenwunder gesehen, direkt vor unseren Augen, dass er sofort allen offenbart, hey, ist absolut glasklar, es gibt keinen Zweifel mehr, ich bin auferstanden. Ja. Nee, er macht es anders. Er läuft einfach mit ihnen. Der Weg damals, also diese 60 Stadien, das waren so etwa 11 Kilometer, schon ganz schön weite Strecke. Er läuft also diese 11 Kilometer mit ihnen und sie erkennen trotzdem nichts. Irgendwie so abgrundtief sind ihre Zweifel und ihre Angst, dass sie noch nicht mal ihn erkennen. Und Jesus hört ihnen geduldig zu, lässt sich alles erzählen, was ihnen Sorgen und Nöte macht. Und das finde ich total ermutigend, weil es einfach wunderschön ist, wenn man jemanden hat, dem man alles erzählen kann, der einen uneingeschränkt zuhört und einen wirklich ernst nimmt. Und genau das hat alles Jesus getan. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Ja, und dann gibt er sich ihnen zu erkennen? Nein, immer noch nicht. Er nimmt sich Zeit, ganz viel Zeit und macht erstmal so ein, wie sagt man, eine Grundschulung, ja, im Glauben, eine Einführung in das Alte Testament. Geht mit ihnen also Schritt für Schritt durch die Bibel und erklärt ihnen, was da eigentlich passiert. Und wir denken vielleicht, wie, was soll das denn jetzt? Haben die nicht ganz andere Sorgen aktuell? Brauchen die nicht jetzt eher Ermutigung? Aber Jesus hat hier eine ganz andere Strategie. Er zeigt ihnen den roten Faden durch die Bibel, wo Jesus überall zu finden ist in der Bibel. Und die hatten ja damals so das Alte Testament. Die Geschichte Gottes mit den Menschen, die überall durchscheint. Und das haben wir auch im letzten Sonntag ja von Markus schon gehört. So die Bibel, die handelt von Gott und seiner Geschichte mit uns Menschen. Er will Gemeinschaft mit uns. Er will für uns da sein und er möchte so sehr, dass wir ja, seine Nähe suchen. Und letztlich mündet das alles in Jesus. Wir müssen nicht zu Gott kommen. Nein, Gott kommt in Jesus auf diese Welt und er begibt sich wirklich auf unser Niveau und zeigt uns seine Liebe, zeigt uns, wie er sich ein Leben ja, nach Gottes Willen wirklich vorstellt. Das ist eine Liebesgeschichte für uns Menschen. Ja, und zuletzt gibt er sich ganz für uns hin, damit wir wirklich Frieden haben können mit Gott. Und das ist der ultimative Liebesbeweis. Und weiter geht's im Text. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Ja, jetzt essen sie zusammen. Und während er am Tisch mit ihnen sitzt, nimmt er das Brot, teilt es aus. Und da passiert es, da werden ihnen wirklich die Augen geöffnet und sie erkennen ihn. Und jetzt erst im Nachhinein sehen sie wirklich, wer da bei ihnen war. Brannte nicht unser Herz? So, und dann rennen sie, diese Emmaus-Jünger, zurück zu den anderen Jüngern. Also wieder diese 11 Kilometer komplett zurück, ja. Und erzählen ihnen begeistert, was sie gerade erlebt haben. Ne? Und noch während sie reden, steht er, Jesus, plötzlich mitten unter ihnen. Als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Ja klar, dass die erstmal erschrecken. Also ich meine, wenn jemand, den ich selber auch für tot geglaubt habe, auf einmal vor mir steht, dann wäre ich auch ziemlich geschockt, glaube ich. Doch Jesus ist nicht genervt dadurch, sondern fragt, warum? Warum habt ihr Angst? Wieso zweifelt ihr, dass ich es bin? Er zeigt ihnen seine Hände und Füße, sodass sie wirklich mit eigenen Augen sehen können und auch mit eigenen Augen, mit eigenen Händen fühlen können, dass er es wirklich ist. Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz, im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Was für ein Moment. Jesus ist zusammen mit seinen Jüngern, er nimmt sich Zeit, er spricht mit ihnen und erzählt ihnen geduldig, dass dies alles genauso kommen musste. So steht es geschrieben. Und es geht um nichts Geringeres als ja wirklich die Rettung der Menschheit. Er ist nicht genervt von all den Zweiflern, er geht darauf ein. Genervt sind eher wir als Christen. Mensch, wir haben es doch schon 100-mal gesagt. Warum hast du Zweifel? Du musst doch einfach nur glauben. Ich bin überzeugt, jeder hat irgendwann mal Zweifel. Jeder hat Zeiten, in denen irgendwie der Zweifel an ihm nagt. Und ich würde jetzt auch nicht davon reden, wenn ich das nicht auch selber kennen würde. Also die Frage ist letztlich nicht, ob ich zweifle oder irgendwann mal zweifle, sondern nur, wann es passieren wird. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ursachen, warum ich ins Zweifeln komme. Der mag nicht weitergehen. Schaltest du mal kurz. Danke. Ich Zweifel bekommen, was ist die Ursache? Was gibt es für Gründe dafür? Ich spreche jetzt uns als Christen an, ja? Also die wir uns ganz bewusst für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Ja? Da haben wir uns ja für entschieden. Also wir haben ganz klar gesagt, dass wir Gott vertrauen und nun mit ihm durchs Leben gehen wollen. Noch nicht glaubende Menschen, die betrachten den christlichen Glauben gewissermaßen von außen, ganz distanziert. Das ist auch, ja, das ist eher kritisches Zweifeln dann. Und darüber spreche ich jetzt nicht. Ich hoffe, dass, wenn ihr zu dieser Gruppe an Menschen gehört, dass ihr irgendwann gepackt werdet. Durch Gottes Wort, durch ein Erlebnis, vielleicht auch durch Begegnung mit anderen Christen, dass Gott euch ganz klar anspricht und zu euch redet. Das wäre wirklich fantastisch, wenn ihr dann wirklich ein Ja zu ihm findet. Und das gibt dann auch im Himmel ein ganz großes Fest. Doch zurück zum Zweifel. Welche Zweifel gibt es? Das kann ein ängstlicher Zweifel sein. Also für diesen Menschen, der diesen ängstlichen Zweifel hat, sind die göttlichen Aussprüche letztlich verbindlich. Ja? Glaube ist wichtig, er will glauben. Doch es gibt vielleicht Zweifel an der eigenen Errettung. Habe ich es mir mit dem Glauben nicht so einfach gemacht? Ist mein Glaube auch stark genug? Ist mein Glaube auch groß genug? Oder vielleicht lassen sich bestimmte Sünden nicht aus dem Leben vertreiben. Wir fallen immer wieder rein in die gleichen Verhaltensweisen. So letztlich so ein Sumpf der ständigen Niederlagen. Und wir fragen uns vielleicht, war die Bekehrung wirklich echt? Also, und fragen uns so, wenn ich wirklich Christ wäre und glauben würde, dann müsste ich doch eigentlich vor Freude überspülen, so wie andere, wie viele andere Christen auch. Warum ist das bei mir jetzt nicht so? Ja, und letztlich stellen wir damit im Grunde das Wesen von Gott in Frage. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Warum gibt es dann all das Leid in der Welt? Ist das wirklich ein liebender Gott? Und dann gibt es vielleicht auch Erlebnisse, vielleicht auch im persönlichen Umfeld, die mich zweifeln lassen. Das kann doch ein liebender Gott nicht zulassen. Ja, und das kann eben auch dazu führen, dass wir uns dann fragen, existiert Gott überhaupt? Ist das nicht alles ein großer Selbstbetrug? Ja, und wir leben in einer säkularen Welt, aus der Gott weitgehend verbannt worden ist. Und das macht es uns auch nicht leichter, da Gott im Alltag, im Beruf, im täglichen Leben und bei den meisten Menschen spielt er da einfach keine Rolle mehr. Zweitens, Zweifel durch Leiden. Was sind die Auswirkungen, wenn ich Zweifel habe? Der Zweifel beunruhigt uns. Er entspringt so den Gefühlen und Gefühlen und Empfindungen. Der Zweifel ist, wenn man so ein Bild nimmt, wie Rost. Er hat eine zerstörerische Wirkung, die langsam, aber sicher alles zersetzt, was irgendwann mal stabil und tragfähig war. Und oft wollen wir selber gar nicht wahrhaben, dass da überhaupt Zweifel da ist. Wir finden da keine wirklichen Worte dafür, blocken das vielleicht einfach ab, übertünchen es, schon alles in Ordnung, ja. Aber das Gefühl der Unsicherheit ist trotzdem da. Und wenn wir Zweifel haben, haben wir oft die Tendenz, uns zurückzuziehen. Wir sprechen nicht gerne davon, denn, wie gesagt, allen anderen scheint es ja anders zu gehen, ist ja alles bestens. Denen geht's gut, die stehen unerschütterlich fest im Glauben, nur ich scheine ein Problem zu haben. Ja, Zweifel besiegen, wie überwinde ich? Was kann ich tun, wenn ich gerade mittendrin stecke, ja, wenn ich zweifle? Der erste Rat ist, geh in die Gemeinschaft. Nicht zurückziehen, ziehe dich nicht zurück. Sprich mit anderen über deine Zweifel, sei einfach ehrlich, sei ehrlich auch mit dir selbst. Und damit gehst du das Thema wirklich offensiv an. Lass den Rost nicht ungehindert arbeiten, dass das stabile Fundament Schaden nimmt. Dann zweitens, fang an, die Bibel aufzuschlagen, diskutiere mit anderen. Also welche Art von Zweifel es auch ist, die dich plagt, du darfst wissen, Jesus ist trotzdem bei dir. So wie in der Geschichte eben. Bleibe auch im Zweifel nah bei ihm dran. Er wird dich begleiten, den Weg mit dir gehen. Und bei den Emmaus-Jüngern waren es ja 11 Kilometer, ne, die er mit ihnen gegangen ist. Und wenn du nicht mehr kannst, er kann noch. Wenn du dir denkst, ich kann nicht mehr oder das wird nichts mehr, dann lass dich wirklich von ihm überraschen und zeig ihm einfach dein wahres Ich. Sag ihm, wie es in dir aussieht und vor welchen Herausforderungen und Fragen du wirklich stehst. In 1. Korinther 10, 13 steht, das gilt für uns alle, vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Gott öffnet dir in diesen Prüfungen wirklich eine Tür und wir müssen bereit sein, sind wir das, durch die Tür durchzugehen. Und diese Herausforderungen, die werden sich vielleicht nicht ändern, die sind weiterhin da, aber dein Herz wird sich verändern. Denn da ist jemand, der mit dir durch dick und dünn geht, der Schöpfer der Welt, mehr gibt's nicht. Und Psalm 23, Vers 4, da steht, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und dieser Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, da kommt dieser Vers drin vor und das ist einer meiner Lieblingspsalmen. Das ist einfach so ein wunderbarer Psalm, weil der uns einfach in schwierigen Situationen ermutigen kann. Dann der dritte Punkt, ja, den Leib Jesu, den können wir auch heute noch anfassen. Den Leib Jesu in Form von anderen Menschen anfassen. Du kannst auch heute noch Jesus berühren und anfassen. Zwar nicht wie damals so wirklich bei den Jüngern, dass sie wirklich Jesus da hatten, aber das geht auch in Form von anderen Menschen, die mit ihm leben. Also lass dich ermutigen von anderen. Schau, wie andere Menschen mit Zweifeln umgehen oder umgegangen sind und wie sie ihn überwunden haben. Ich denke, auf andere schauen, wie die ihren Glauben leben. Das ist wirklich ganz hilfreich. Das kann uns helfen, wenn wir das Gefühl haben, wir verlieren beim Glauben den Boden unter den Füßen. Und ich habe hier ein schönes Beispiel dazu gefunden, welches das ganz gut in einem Bild deutlich macht. Stellen wir uns einen Mann vor oder auch eine Frau vor, die einen zugefrorenen See überqueren möchte. Er oder sie kriecht so ganz langsam und ängstlich über das Eis, weil man weiß ja nicht, ob es einen trägt. Es ist gefährlich, ja. Also, und da kommt auf einmal so eine Reitertruppe vorbei und die galoppiert einfach munter über das Eis, ja. Zack, sind drüber und sind auf der anderen Seite. Und dieser Anblick, die entlockt ihm nur die Worte, wenn ich doch auch nur so fröhlich und sicher meinen Weg ziehen könnte. Was meint ihr zu dieser Aussage? Lustig, ne? Fühlen wir uns ja irgendwie gedrängt, ihm zu sagen, Mensch, dann steh doch auf. Wenn das Eis die Reiter trägt, dann wird das Eis mit Sicherheit auch dich tragen. Das finde ich eigentlich ein total schönes Beispiel. Schau dich um, wie andere ihren Glauben leben. Und sei wirklich ehrlich mit dir. Frage ihn selbst, also Jesus, okay, Jesus, wo habe ich Zweifel? Und dann überlege dir, welche Lebensbereiche kenne ich, wo ich noch nicht das lebe, was ich weiß, was Gott eigentlich von mir möchte. Ich sage das nochmal, weil ich das total entscheidend finde. Welche Lebensbereiche in meinem Leben kenne ich, wo ich noch nicht das lebe, was ich weiß, was Gott eigentlich von mir möchte? Denn in diesem Bereich zweifelst du unterbewusst an der Existenz oder dem Wesen von Gott, wenn es solche Bereiche gibt. Und es gibt nichts Besseres, als sich diesem Zweifel wirklich offensiv zu stellen. Nur so machen wir den richtigen Schritt, ihn wirklich loszuwerden. Und ja, alle, die das von Gott geschenkte Glück haben, im Augenblick von Zweifeln komplett verschont zu sein, seid offen für die, die Hilfe brauchen. Habt ein offenes Ohr, gebt von eurem Glauben ab, seid nicht genervt, bitte. Echte Gemeinschaft kann wirklich so viel bewirken. Andere finden Worte, trösten, schenken Vertrauen, glauben mit vielleicht auch. Wir Menschen sind einfach auf Gemeinschaft geeicht. Das ist so. Und wir sind aufeinander angewiesen. Und wir können es dann machen wie jener Mann, der jahrzehntelang in einem Leuchtturm wohnte, ja, und auf die Frage, ob er bei Stürmen keine Angst habe, erwiderte: Wenn der Sturm kommt, bin ich nur besorgt, das Licht am Brennen zu halten. Meine eigene Sicherheit ist hundertprozentig gewährleistet. Ich kümmere mich ausschließlich darum, dass andere das rettende Ufer erreichen. Ja. Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf das Video, was wir eben am Anfang der Predigt gesehen haben. Wo bist du, Gott? Wo ist Gott? Und jetzt schauen wir es uns komplett an.
Wo bist du? Kannst du mir nicht sagen, wo du bist? Denn ehrlich gesagt, manchmal sehe ich dich nicht. Ich wach schon mal am Morgen auf und bin mir nicht mal sicher, ob und wenn ja, was ich überhaupt noch glaub. Wo bist du? Nenn mich Schwätzer oder Ketzer, aber ich frag mich oft in meinem Leben. Ist es so, dass Gebete wirklich was bewegen oder bleiben die Worte an der Zimmerdecke kleben wie Spinnweben? Wo bist du? Und während ich nachdenkend dasitz, erreicht mich die Nachricht, dass ein Freund nicht mehr da ist. Panik, als klar ist, dass das real ist. Und wie soll ich akzeptieren, dass sowas dein Plan ist? Sie sagen Unfall, manche Schicksal, andere Fügung, einige Zufall. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wo bist du? Ganz im Ernst, lässt du dich blicken im Schmerz oder überlässt du uns einfach uns selbst? Wo bist du? Hast du den ersten Menschen gefragt, als dieser die Entscheidung traf, nicht zu hören auf deinen Rat und Warnungen mit Füßen trat? Und vielleicht habe ich kein Recht zu fragen. Auch keinen Grund, mich zu beklagen, aber wenn du mich fragst, darf ich dann auch dich fragen, wo bist du? Und warum gibst du auf warum nie eine Antwort? Ich fand dort, wo sie mir Antwort versprachen, nur Schubladen. Vollgestopft mit Phrasen und weiteren Fragen, die allesamt die Sehnsucht und das Echo von Wo bist du in sich tragen. Ich schalte den Fernseher an, um abzuschalten und muss so denken. Wo bist du an geschlossenen Grenzen, wo Menschen vor Kämpfen fliehen und in Wellen der Ablehnung ertrinken? Hochwasserpegel, Höchststand weltweit durch Tsunamis unserer Gleichgültigkeit. Du sagst, du bist der gute Hirte. Bist du dann da in Krisenherden und Kriegsgebieten? Wo bist du zwischen Granaten und Landminen und in dem Land mit Minen, in denen Kinderhände unseren Luxus garantieren? Wo bist du? Und ich ertappe mich dabei zu fragen, wie es die Psalmisten hinbekamen, nach verselangem Klagen am Ende deinen Namen groß zu machen, zu dir aufzuschauen und was übrig bleibt, ist dann Vertrauen. Irgendwie, und ich frag mich wie. Klar, Glaube ist ein Überzeugtsein von etwas, das man nicht sieht. Aber manchmal wünsche ich mir umso mehr, es wäre umgekehrt und ich könnte unbeschwert sehen und greifen, was ich so nicht begreife. Und ja, mir geht es gut. Ich habe Millionen Gründe, dankbar zu sein, aber macht es das nicht umso schlimmer? Denn wenn das wirklich alles Segen und von dir gegeben ist, tut mir leid, warum ist der Segen dann so unfair verteilt? Darf ich das überhaupt sagen? Mir anmaßen, dich anzuklagen. Und hast du nicht gesagt, wer dich sucht, von dem lässt du dich finden? Irgendwie komisch, aber hast du nicht sogar gesagt, du bist in mir drin? Und vielleicht geht das auch wirklich zu weit, weil meine Anklageschrift bereits beim Unterzeichnen meinen eigenen Namen schreit. Wo bist du? Hast du nicht gesehen, wo wir waren? Und wenn du doch kannst, warum hast du nichts dagegen getan? Beschämtes Erkennen, du könntest mich dasselbe fragen. Hast du uns nicht erwählt? Gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn das stimmt, wieso ist es hier dann nicht so hell? Und ich beginne zu begreifen, dass meine anfänglichen Fragen und Zweifel in Wahrheit die Antworten sind. Dass jede Not, die ich sehe, mich einlädt, ihr zu begegnen. Oh, was für ein tiefes Geheimnis, dass der Schöpfer des Universums in mir, der so klein ist, daheim ist. Wo bist du? Du lebst in mir und willst durch mich Menschen begegnen, Hoffnung säen, damit sie Hoffnung sehen. Und das klingt so verstandübersteigend extrem und trotzdem auch so wunderschön. Lass mich mit deinen Augen sehen, auch wenn das heißt, ich sehe oft nichts vor lauter Tränen. Sind wir nicht dein Leib, deine Körperteile? Also lass uns doch deine Hände sein, die helfen und die Wunden heilen. Füße, die herbeieilen, um Frieden zu verbreiten. Und Arme, die sich weit öffnen, um die willkommen zu heißen, die, wo sie daheim waren und nicht bleiben können. Lichter der Welt, Feuerzeuge, Taschenlampen und Flutlichter. Die Frage ist nicht, wo ist er, sondern wo sind wir? Wo bist du? Und sehe ich zu oder lasse ich zu, dass am Ende des Tages meine eigene Frage zu mir spricht? Vielleicht wie für mich in einem Gedicht, vielleicht auch nicht. Was am Ende bleibt, ist die Frage, wo du bist.
Ja, die Frage ist eine ganz andere. Wo bin ich? Wo ist mein Platz in der Liebesgeschichte Gottes mit dieser Welt? Mit den Menschen dieser Welt? Und ich wünsche mir, auch bei mir selber, dass Gott uns diese Sicht gibt. Die der Leuchtturmwärter, ja, aus dem Beispiel von eben hat. Wir sind 100% geborgen und geschützt bei ihm. Wir brauchen uns in erster Linie nicht um uns selber zu kümmern. Das hat er für uns getan. Und lasst uns vielmehr auf andere schauen, da wo ja unsere helfenden Hände gebraucht werden, wo ein, weiß ich nicht, ein Fremder in einem Heim ist, der uns braucht, ein Kranker, vielleicht Trost und Zuspruch, ein Ausgestoßener, Liebe und Geborgenheit. Wie es gerade hieß, wir sind Gottes Hände auf dieser Welt. Und so hat sich Gott unser Leben auf dieser Welt vorgestellt. Wirklich die frohmachende und rettende Botschaft von Jesus in die Welt rauszutragen. Und das ist unser Schicksal, ja? Unsere Berufung und wirklich sein Auftrag an uns. Amen.